Rechts und links dickes Gestrüpp. Der kleine Pfad, der am Rande der Konstanzer Kläranlage in ein Waldstück führt, ist fast zugewachsen, so wie im Urwald. Harald Jacobi, ein stämmiger Mann Mitte 60, tat gut daran, Gummistiefel anzuziehen. Er führt seine Gäste
zum Treffpunkt, zu den Riedführungen, zum alten Naturschutzzentrum, das seit 1979 so ganz versteckt am Rand des Wolmertinger Rieds liegt.
Das Wolmertinger Ried bei Konstanz. Das ist ein rund 430 Hektar großes Naturschutzgebiet direkt am Seerhein, der von Konstanz in den Untersee führt, den südwestlichen Arm des Bodensees. Harald Jacobi ist Naturfreund durch und durch, kümmert sich seit Mitte der 60er Jahre vor allem um die Vogelwelt, die im Wolmertinger Ried zu Hause ist. Saftig grüne Feuchtwiesen, aber auch riesig scheinende Schilfgürtel wechseln sich ab. Hinzu kommt eine weitere, rund 300 Hektar große Flachwasserzone. So eine riesige, unberührte Naturfläche, die sich am Seerheinufer entlang erstreckt, ist im Bodenseeraum einzigartig und gleichzeitig ein Paradies für Zugvögel.
Sein besonderer Wert besteht darin, dass es ein Stück Bodensee-Uferlandschaft ist, das in dieser Vollkommenheit, in dieser Schönheit sonst nirgendwo mehr existiert. Das ist eine Flachwasserzone, die sehr nahrungsreich ist, also dass man genügend Nahrung findet. Und auf der anderen Seite ist genauso wichtig, dass die Zugvögel hier auch vor Nachstellungen, vor Störungen geschützt sind.
Dann heiße ich Sie herzlich willkommen im Naturschutzgebiet Wolmertinger Ried. Wir befinden uns jetzt hier an der...
In einem kleinen Holzhütchen hat sich ein Dutzend Gäste eingefunden, Teilnehmer aus ganz Deutschland, die an einer Führung durch das Wolmertinger Ried teilnehmen wollen. Die Einführung dauert nur wenige Minuten, dann geht's hinaus ins Freie, über den dicht bewachsenen Pfad zurück zu einem größeren Weg, der hinabführt zum Ufer des Seerheins.
Eine Krähe.
Fast alle, die mitwandern, haben ein Fernglas mit dabei, schauen von dem Weg aus immer mal wieder nach rechts und nach links, auf die Feuchtwiesen, auf die kleinen Baumgruppen, auf die riesigen Schilfgürtel. Wer wie Franz Sieber aus Heidelberg mitwandert, hat Freude an der Natur.
Mich interessiert der Artenreichtum und die Veränderung, die Naturschutzbemühungen. Ich war schon vor 30 Jahren in Radolfzell und habe die toten Fische rücklings schwimmen sehen im Hafenbecken. Und das schmerzt einen Naturschützer natürlich. Und heute die Bemühungen, einen sauberen See, den Artenreichtum und Schutzgebiete zu erfahren, das interessiert mich am meisten.
Die Gruppe bleibt stehen, lauscht gespannt dem Konzert der Natur. Scheinbar unsichtbar finden sich die verschiedensten Vogelarten in den Wiesen zusammen, um gemeinsam ein großes, vielstimmiges Konzert zu geben.
Wenige Vögel können ihren eigenen Namen rufen, aber das ist einer, das ist der Zilpzalp.
Dann plötzlich gibt aus der Ferne der Riedwiesen in diesem Konzert der Natur ein altbekannter Zeitgenosse, ein Solo.
Ja, das war der Kuckuck. Der gehört hier zum festen Inventar. Er brütet ja nicht selber, er braucht ja Wirtseltern, die ihm seine Eier ausbrüten und die Jungen aufziehen. Die Kuckucke, die hier im Wolmertinger Ried leben, die haben vor allen Dingen den Teichrohrsänger als Wirt. Und ich hoffe, dass man den jetzt gerade noch zu hören kriege, den Teichrohrsänger.
Wenn der Teichrohrsänger sein Rufen beginnt, lächelt Harald Jacobi vom Naturschutzbund Deutschland zufrieden. Der Teichrohrsänger ist wohlbehalten angekommen nach einer über 6000 Kilometer langen Reise, die er in Afrika südlich der Sahara angetreten hat. Fasziniert spitzen die Teilnehmer der Riedtour die Ohren.
Wir stehen im Umfeld von Streuwiesen, die einmal im Jahr gemäht werden und ein schütterer Bewuchs von Weiden und ansonsten eine Hahnenfußblumenwiese, sehr idyllisch auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch natürlich genießt das Herz mit.
Walter Schramm kam aus München zum Kurzurlaub an dem Bodensee. Im Wolmertinger Ried mit den zigtausenden Vögeln findet er eine andere Welt als die, die er vom Alltag her kennt.
Die Faszination kommt zum einen aus der Kindheit vielleicht heraus. Ich bin in einem kleinen Ort aufgewachsen, im Schwäbischen. Jetzt über 20 Jahre in der Großstadt in München und immer Verkehr, Lärm um sich herum und zu wenig Natur. Und das ist natürlich ein wahnsinnig wichtiger Ausgleich für Herz und Geist und Seele.
Immer wieder bleibt die Gruppe stehen. Einige greifen stumm zum Fernglas, andere spitzen die Ohren. Franz Sieber aus Heidelberg kann 25 Vogelstimmen voneinander unterscheiden.
Vogelstimme ist ein Lebenselixier. Also ich sag mal, das ist ein Glücksbringer. Also die Vielfalt der Vogelstimmen, das ist das Interessante. Das kann einem so eine Entschleunigung in der Natur wiedergeben. Weil es gibt nichts Künstliches, es ist was Natürliches.
Die Gruppe ist am Seerhein angekommen. Ein riesiger abgestorbener Baum ragt altersschwach aus dem Wasser heraus, davor unberührtes Schilf. Am gegenüberliegenden Ufer ein kleines, pittoreskes Städtchen, links eine Art steinerne Festung, rechts davon Fachwerkhäuser. Gottlieben steht auf dem Schild an der Schiffsanlegestelle, ein kleines Örtchen in einem anderen Land.
Das ist die Schweiz und was ich halt hier toll finde am Bodensee, man gehört zusammen und auch wenn die Währung eine andere ist, aber die Mentalität und die Freundlichkeit hüben wie drüben ist sehr, sehr angenehm.
Und deshalb ist es Mitwanderer Walter Schramm auch kaum aufgefallen, dass am Ufer des Wollmatinger Riedes nichts darauf hinweist, dass der vorbeifließende Seerhein sogar eine EU-Außengrenze markiert, nämlich die Grenze zur Schweiz.
Aber es ist ein sehr schöner Blühaspekt. Ne?
Die Gruppe setzt ihren Weg fort. Erst geht's durch Sträucher und Dickicht, dann weiter entlang von großflächigen Wiesen auf eine Art Damm.
Wir sind jetzt am sogenannten Wegli-Rhein, der uns jetzt von hier über die Feuchtwiesen zur Beobachtungsplattform führt. Der Wegli-Rhein zeichnet so ein bisschen die alte Uferlinie des Bodensees nach. Denn der Bodensee hatte sein Ufer nicht immer dort, wo es jetzt ist, sondern voreiszeitlich reichte das nämlich bis hierhin. Wir gehen sozusagen auf dem alten Uferwall entlang.
Henning Mergott, ein junger Mann Mitte 20, ist derjenige, der die Gruppe durch das Ried führt. In Göttingen hat er Biologie mit Schwerpunkt Biodiversität, also Artenreichtum, studiert. Nun macht er ein Praktikum beim Naturschutzbund in Konstanz, zählt Zugvogelarten, führt interessierte Gäste durch das Wollmatinger Ried. Mergott bückt sich, kratzt ein wenig erdreich von der Oberfläche des Weges.
Der Uferwall hat eine Besonderheit, denn sein Untergrund ist von dem sogenannten Schneckli-Sand ausgestattet. Und den lasse ich mal eben rumgehen. Können Sie auch aufmachen.
Ist mineralisch, ist nicht mehr lebendig, oder?
Nichts lebendig.
Was sehen Sie da drin?
Ja, ich sehe jetzt so, ich würde sagen, fast kleine Kiessteine, würde man sagen. Aber man sieht das ja auch. Amorph sind, aufgebrochen sind, weich.
Der Schnecklisand ist eine Besonderheit des Bodensees. Er hat die Geheimnisse aus der Entstehungszeit der Bodenseelandschaft konserviert.
Also dieser sogenannte Schnecklisand ist biogenen Ursprungs. Der ist nacheiszeitlich durch Blaualgen, also Cyanobakterien, entstanden, die auf Schnecken- oder Muschelschalen siedeln und dann Kalk als Stoffwechselendprodukte abscheiden. Dieser Kalk ummantelt nun mit der Zeit dieses Substrat, also die Schnecken- und Muschelschalen, und bildet dann solche kleinen Kalkknollen. Und diese Kalkknollen wiederum wurden von dem Wellenschlag des Bodensees dann hier an den Ufersaum gespült.
Das Wollmatinger Ried. Ein Uferabschnitt voller Geheimnisse, voller Überraschungen, von denen das immerwährende Konzert der Zugvögel fast schon ein wenig ablenken will. Auf dem Weg über die weiten Feuchtwiesen denkt Henning Mergott auch darüber nach, ob hier auch in Zukunft noch alles so zwitschert wie derzeit. Denn der Klimawandel, sagen Wissenschaftler, beeinflusst auch das Verhalten der Zugvögel.
Also das Zugvogelverhalten durch den Klimawandel verändert sich in der Tat so insofern, als dass viele Vögel, die wir jetzt auch typischerweise aus dem Garten kennen, beispielsweise die Kohlmeise, mittlerweile früher anfangen zu brüten, weil sie darauf reagieren, dass es früher warm wird und dass früher dann eben auch die Nahrungsressourcen, wie zum Beispiel die Insekten, da sind. Und daran passen die Vögel auch tatsächlich ihr Brutverhalten an, kommen also früher zurück, starten früher mit dem Brutverhalten oder mit dem Brutgeschäft und ziehen dann auch früher ihre Jungen groß.
Hast du eine Reiherente gesehen da hinten?
Ah ja, ein Reiherentenpärchen.
Die Gruppe ist nach über 2 Stunden in einem kleinen Holzschopf angekommen. Der sieht so ähnlich aus wie ein Schießstand. Nur durch kleine Sichtluken können die Teilnehmer die Feuchtwiese davor betrachten. Das Leben dort soll sich so ungestört wie möglich entwickeln können.
Wie heißt diese Ente mit dem blauen Schnabel?
Reiherente,
genau.
Ute Döring wohnt in Göttingen, meldete sich während ihres Kurzurlaubs am Bodensee spontan zur Führung durch das Wollmatinger Ried an.
Der Reiz beim Vogelbeobachten ist natürlich, dass es immer Zufall ist, ob man die Tiere wirklich sieht oder nicht. Also bei den Pflanzen, wenn ich den Standort kenne und weiß, hier wächst sie, dann kann ich im nächsten Jahr wieder hingehen zur Blütezeit. Aber bei den Vögeln bin ich ja nie sicher, ob die dann an dem Tag sich wirklich zeigen. Und wenn man sie dann doch sieht, dann ist das ein noch größeres Erfolgserlebnis.
Ja, wir sind jetzt nach dem Beobachtungstunnel an dem Steg zur Beobachtungsplattform angekommen. Da hoffen wir jetzt mal drauf.
Ein paar Meter weiter, wiederum am Ufer des Bodensees, müssen die Teilnehmer Treppen steigen. Es geht auf eine große, hölzerne Plattform. Von dort erschließt sich der Blick auf ein Stück unberührter Natur. Das stille Wasser des Seerheins, Schwäne und Enten, die zwischen zwei großen, mit Schilf bewachsenen Inseln hin und her schwimmen. Was die Riedwanderer auf den ersten Blick nicht erkennen, diese Inseln sind gar nicht vollständig natürlichen Ursprungs.
Gerade bekamen wir erklärt, dass man da so Brutplattformen gebaut hat für Vögel, die vorher hier auf Inseln, die jetzt aber mit Schilf zugewachsen sind, gebrütet haben. Ja, es wirkt schon sehr verwunschen, ne? Wenn man so über diese großen Schilfwälder mit den Wasserflächen dazwischen guckt. Also das ist schon etwas, glaube ich, was man so als Otto-Normalverbraucher heute nicht mehr zu oft zu Gesicht bekommt.
Britta Wahlbrunn aus Göttingen ist Biologin und genießt jede Minute der Wanderung durch das Wollmatinger Ried. 3,5 Stunden sind nach dem Auftakt der Tour vergangen. Die Sonne, die anfangs noch regelrecht aufs Ried gebrannt hat, geht allmählich unter, verliert an Kraft.
Hier bei der kleinen Besucherlenkung geht's jetzt zum letzten Stück. Wir befinden jetzt am Mühlegraben und das letzte Stück geht jetzt nochmal über eine Wiese mit Schwertlilien. Und dann haben wir hier eine Gebüschzone, wo wir noch so einen gewissen Auwaldrest haben. Und hier endet dann unsere Führung. Auf diesem Weg gehen wir dann zurück zum Ausgangspunkt.
Über die Stechmücken werden es langsam aggressiver und ich möchte dann auch gerne weiterziehen und zu einem Ende kommen.
Einige der Gruppe beschleunigen ihren Schritt, packen die Ferngläser zurück in ihre Etuis. Lisbeth Luff, gebürtige Niederländerin, wird diese Tour so schnell nicht vergessen. Eigentlich, gibt sie zu, hat sie sich seit ihrer Kindheit eine Wanderung durch so ein riesengroßes Zugvogelreservoir gewünscht.
Ich habe einen Vater, der immer ein großer Vogelfan war. Und als er es nicht mehr so schnell sehen konnte, ging es natürlich rüber in Hören von Vögeln. Und dann meine Mutter, der sagt, Franz, wie heißt diesen Vogel? Und so, als vom Kind an bin ich damit aufgewachsen.
Für Lisbeth Luff ist daher klar, irgendwann wird sie zurückkehren ins Wollmatinger Ried und dann nochmals an einer Wanderung durch die weite, geheimnisvolle Welt der Zugvögel teilnehmen. Damit ist sie nicht alleine und dafür gibt es auch einen Grund, erklärt Ralf Mederake aus Göttingen.
Ich werde auf jeden Fall im Sommer mal kommen. Ja, bei den Vögeln, die werden dann vielleicht nochmal andere Arten. Also uns wurde vorhin schon gesagt, dass manche Arten erst dann wirklich im Mai, Juni brüten und die könnte man dann nochmal sehen.